Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, wir haben die 100 geschafft. Also ich hätte vorher tatsächlich irgendwie nicht direkt in meinen Gedanken gehabt, dass ich mal 100 Folgen Podcast habe und dann gefühlt auch das regelmäßigste, was in den letzten, keine Ahnung, ne, 2 Jahren mittlerweile passiert ist. Schön, dass du immer an meiner Seite bist in diesen 100 Folgen.
Ja, Almut, ja. Schön. Also es ist irgendwie, ist was Besonderes, 100 Folgen. Freue mich natürlich auch, dass du mich an meiner Seite, an deiner Seite haben willst.
Zwangsläufig.
Immer noch.
Nein.
Ach, ich glaube, da haben wir in den 2 Jahren jetzt schon ein bisschen was abgerissen zusammen. Abseits dieser wöchentlichen, manchmal mehrmals wöchentlichen Folgen, weil Europameisterschaft der Frauen oder Weltmeisterschaft der Männer oder Europameisterschaft der Männer. Ich glaube, wir haben ja alles irgendwie so ein bisschen, da hat zumindest die Ausläufer, glaube ich, noch mitgenommen. Es war auf jeden Fall immer ein bisschen was zu tun, hat aber immer total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Die immer zuhören oder jetzt neu dabei sind.
Ist ja auch die Frage, wie viele Leute es gibt, die 100 Folgen tatsächlich gehört haben.
Das ist ja immer eine schöne Frage auch. Ich merke und lese ja auch immer fröhlich nochmal Kommentare irgendwie bei Spotify oder über Instagram. Wir nehmen natürlich alles mit und fragen euch gerne auch mal. Ja, über Lieblingsfolgen, glaube ich, haben wir auch schon mal gesprochen, was in den 100 Folgen vielleicht besonders Spaß gemacht hat.
Ja, aber gibt es wirklich Leute, die 100 Folgen, also die keine einzige verpasst haben oder gesagt haben, wenn, dann höre ich alles nach? Das würde mich mal interessieren.
Ja, mich auch. Ich muss sowieso gleich noch einmal zu Kreuze kriechen, aber das machen wir nachher im Podcast, weil einem treuen Hörer, dem Florian, glaube ich, ist aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe in der letzten Folge. Und das muss ich natürlich, das werden wir dann aber nochmal ausholen. Aber wir sind jetzt ja in der 100. Folge nicht nur da, um über uns zu sprechen.
Ja, es gab ja auch noch irgend so eine kleine Weltmeisterschaft, die vorbeigegangen ist. Passend zur
genau,
100.
Aber ja, passend zur 100. Folge, Jubiläum. Aber ich glaube, du hast zu Recht, und das ist ja letztendlich das Format, ich kenne das Thema nicht, über das wir sprechen. Wir machen uns Gedanken über Hot Takes und hin und wieder fragst du auch mittlerweile mal nach, kannte ich die Anekdote, habe ich die schon mal erzählt, also hab ich die schon mal gehört von dir im Podcast oder noch nicht. Das heißt, so ein bisschen Vorplanung machen wir ja auch, so sehr ich das Thema halt auch zu 99% nicht kenne. Auch während der WM hast du immer mal wieder überrascht. Und das ist ja das Konzept, aber vielleicht können wir mal, und das wäre dann wieder dein Part, dein Insider, deine Anekdote zu erzählen, wie überhaupt dieses Projekt zustande gekommen ist. Und damit können wir doch eigentlich mal reinstarten.
Ja, richtig. Und vor allem haben wir dann ja auch noch 2 Blickwinkel. Wir haben ja auch noch nicht ganz so oft darüber gesprochen, aber jetzt könnte man mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Denn vor über 2 Jahren kam beim Redaktionsnetzwerk Deutschland die Idee auf, Mensch, Almut, könntest du dir vorstellen, irgendwie einen Podcast zu machen? Und ich gesagt, ja klar, ich probiere immer gerne mal neue Sachen aus. Und dann kam der Leiter in dem Moment dann auf mich zu und sagte, ich hätte da so einen Kollegen, einen jungen Kollegen, der da eventuell ganz gut...
Sehr junger Kollege.
...gut zu dir passen würde. Lass uns doch mal treffen, sag ich ja, aber wo kommt der denn her? Also jetzt mal schnell durch ganz Deutschland reisen, sag ich, nee, der wohnt in Lüneburg, sag ich auch, das ist ja nicht weit. Und dann haben wir uns tatsächlich in Lüneburg getroffen und nicht nur zu zweit, sondern der Chef war dabei.
Der Sportchef, genau, Sebastian Haafs.
Und mein Sohnemann.
Der mittlerweile Mittlere.
Genau, mittlerweile der Mittlere, der jetzt auch dann bald 3 wird.
Der hat, ja, ganz brav zugehört, was wir so bequatscht haben. Es war ein schöner Sommertag, ich glaube im Mai oder so.
Müsste irgendwie im Mai gewesen sein. Und ich habe auch noch vorher gesagt, vor diesem Treffen, also ich sage noch nicht zu, ob ich den Podcast mache. Ich muss erstmal meinen Kompagnon kennenlernen, ob ich das denn überhaupt machen will.
Ja, das ist ein richtiges Speed-Dating. Nein, es war gar kein Speed-Dating, es war ganz schön ein ganz schönes Lame-Dating, weil wir haben uns echt 2, 2,5 Stunden Zeit genommen. Haben natürlich auch noch, das muss man dazu sagen, ein Interview gemacht. Du warst ja schon unsere Kolumnistin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Du hast uns ja schon beehrt mit deiner Meinung, mit deinen Einschätzungen zum Fußball, Frauen, Männer, alles, was dazugehört. Das heißt, wir wussten ja schon, was wir von dir bekommen, zumindest in geschriebener Form. Und deswegen war ja irgendwie klar, ja, du musst diejenige sein, die dann da mitmacht. Da haben wir noch ein Interview geführt für die damalige Sonderausgabe Fußball-EM, Heim-EM der Männer. Deswegen ging es auch deutlich länger und wir haben uns da so ein bisschen kennengelernt, weil wir das Interview, der Sebastian, unser Ressortleiter Sport und ich zusammen das mit dir geführt haben. Und dann haben wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl und Gespür gehabt, auch wenn man sich noch vorsichtig rantastete. dass das ganz gut passen könnte.
Ja, aber jetzt musst du mal noch deine Geschichte erzählen. Kam der Harfst einfach mal in dein Büro rein und hat gesagt, Roman, ich habe ein neues Projekt, willst du nicht podcasten?
Also wir müssen ja ehrlich sein, dieses Projekt Podcast, Fußball-Podcast beim RND gab es ja schon. Der Vorgänger von Sebastian, Heiko Ostendorp, liebe Grüße an der Stelle, mittlerweile beim VfL Bochum in der Unternehmenskommunikation, Sportchef gewesen, lange Jahre ja auch in vielen Verlagen gearbeitet, Springer und beim Blick in der Schweiz und. Hat ja mit Wolf Fuß, dem allseits bekannten Kommentatoren aus dem TV, ja zusammen eine Halbzeit mitgemacht. Und als sowohl die Wege sich trennten von Ostendorp und RND als auch von Wolf Fuß und RND, der war ja auch Kolumnist, haben wir natürlich überlegt, wie können wir diese Lücke, die entstanden ist, besetzen, hochwertig besetzen mit einer starken Persönlichkeit, mit einer starken Person, die auch ja schon lange Erfahrung hat, die und auch im Bestfall auch mit dem RND verbandelt ist. Und ich habe auch schon das ein oder andere Podcast-Projekt gemacht. Auch da nochmal kleine Werbung, nur eine kleine kurze. Mein Sohn, der Profi, damals noch mit Fragezeichen, zusammen entstanden mit der Podcast-Bude und mit der Mutter damals, oder immer noch der Mutter, aber damals auch mit Co-Host gewesen und Ideengeberin von Damien Downs, der zuletzt beim HSV gespielt hat, davor beim 1. FC Köln, zwischenzeitlich in der Premier League oder in England unterwegs war. Da haben wir so ein bisschen den Weg über 10 Folgen nachgezeichnet, wie so ein Profi eigentlich Profi wird oder wie ein Profi sich womöglich hocharbeitet. Und ganz mit Trainern, mit Managern, mit Beratern und mit ganz vielen Menschen gesprochen, mit Athletiktrainern. Also so ein bisschen die Wege, die sich so ein bisschen ergeben für einen Profi, wenn er denn in diesem harten Business, wo 0,5-1% aller Jugendspieler überhaupt oben ankommen, wie die den Weg so gehen. Und dementsprechend war ich Podcast zumindest vorerfahren und ich meine Kommentatoren- und Moderatorenjobs, die ich ja im Volleyball habe, auch in dem Bereich. Und dann habe ich gedacht, klar, mache ich das mal, wenn das passt. Also wenn die Almut mir zusagt, also uns zusagt und mir zusagt, also in doppeltem Wortsinn.
Aber warst du denn auch die erste Wahl? Ist der Hafs als erstes in dein Büro gelaufen oder
ja,
weißt du das gar nicht?
Natürlich, das ist natürlich so, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Ist klar, Nummer 2 hättest du nicht gezogen.
Nee, also war so. Hat Spaß gemacht von Anfang an, das Projekt. Ja, und 100, also wir hatten ja wirklich wilde Folgen. Wir hatten komische, urkomische Folgen. Ja, also auch, wo es auch mal zur Sache ging. Haben auch hin und wieder mal ein paar Ideen gehabt, ohne zu viel zu verraten. Könnte sein, dass wir nach unserer Pause, die wir gleich später nochmal ankündigen, womöglich auch mit ein bisschen veränderter, ja, das passt ja, 100 ist ein schöner Abschnitt. Dass 101 schon ein bisschen was bereithalten könnte an Änderungen, aber ohne zu viel verraten zu können. Aber also, ein bisschen
hat der Harfst schon wieder bei dir im Büro gesessen oder was?
Ja, wir haben alle so ein bisschen gesessen und wir waren zusammen in den USA. So, daher, das ist die etwas längere Anekdote für 100 Folgen. So entstand unser tolles Projekt, das wir jetzt seit ja, fast 2 Jahren, im August 2024 haben wir angefangen. Die Fußball-EM der Männer war nicht dabei.
Nee, die war nicht dabei. Wir haben erst angefangen, als ich in den USA war.
Im Vorgespräch mit dabei, genau. Ja. Und das ist doch ein schöner Kreis, quasi der ersten 2 Jahre. Du hast in den USA angefangen. Wir haben in den USA jetzt diesen Zyklus sozusagen beendet mit der WM ganz perfekt, wie es so passt, gemeinsam.
Mit der WM, in der ganz, ganz viel drin war.
Mega, mega, mega WM. XXXXL. Fehlt nur Schweighöfer außer XX-Lutz-Werbung.
Auf jeden Fall. Und ich hab da so viele Sachen auf meinem Zettel, apropos WM, über die ich eigentlich gern noch mit dir sprechen würde. Klar geht's um das Finale, was gewesen ist. Vielleicht auch noch um Spielplatz 3 und dann auch um das Turnier so allgemein. Aber vielleicht können wir uns ja mal langhangeln und erstmal dieses Finale auswerten. Zum einen, ich hätte niemals gedacht, dass Argentinien bis zur 115. Minute nicht aufs Tor geschossen hat. Das war ja Wahnsinn.
Das war fast Arbeitsverweigerung. Was mich auch auf der einen Seite nicht verwundert, aber dann doch irgendwie ratlos zurückgelassen hat, ist halt, mit welcher Konsequenz und Vehemenz man diese Art von Anti-Fußball dann wirklich zu Ende zieht. Mit welcher Doofheit, muss man wirklich sagen, mit welcher Ungeschicktheit man dann sich kurz vor Schluss der regulären Spielzeit eine völlig belanglose Szene, eine gelb-rote Karte abholen kann, die für die Verlängerung eigentlich alles, es konnte quasi nicht mehr anders kommen, als sowieso dominante Spanier dann am Ende dank des Tors zum 1-0. Es konnte quasi nicht anders kommen. Also das hat mich.
Ja, aber also es hat dann Enzo Fernandez getroffen, aber man muss auch sagen, dass Paredes theoretisch vorher auch schon die gelb-rote Karte verdient gehabt hätte. Oder sie dann auch noch im weiteren Spielverlauf verdienen hätte müssen.
Ja, und dann nach dem Spiel erst recht nochmal, wobei dann hat er sie ja, glaube ich, auch wirklich.
Nee, er hat sie ja wohl nicht bekommen. Also er hat sie wohl irgendwie, hieß es erst, er hat rot bekommen und jetzt im Nachhinein hieß es, nein, nein, auf dem Spielberichtsbogen steht gar kein Rot, obwohl man bei Ansicht der TV-Bilder keine Zweifel an Rot haben darf, was da passiert ist. Mit zwei Spielern umschubsen, an Schlawittchen packen,
erstmal gewürgen und dann
schlagen und was auch immer. Das war ja, also Wahnsinn. Wow. Ja.
Erstmal schön, dass die Spanier mal wieder einen erfolgreichen Torres haben.
Und dazu auch, ich muss sagen, ich habe mich eigentlich sehr für ihn gefreut, denn ich habe ihn ja im ersten Spiel gegen Kap Verde gesehen und da war Ferran Torres auch einer der kläglichen Chancentote, könnte man sagen. Chancenvergeber. Wirklich. Also,
das ist alles kein schönes Wort.
War der verrückt, was in diesem Spiel für Pech an seinem Schuh geklebt hat. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, das kann ja ein Turnier für ihn werden. Und dann ist er die Figur,
völlig egal,
die im letzten Spiel dieses Ding da unter die Latte knolzt.
Ja, das war schön und genau, Enzo Fernandez war dann eben der, also dieses erste Foul ist schon unnötig. Ja, dann hieß es taktisches Foul, nee, das ist der Ball verloren und dann, das war so ein Frustding, fand ich, hat man relativ deutlich gesehen und dann eben dieses zweite, schleudert da sein Gegenspieler durch die Luft, klar, war irgendwie ein bisschen theatralisch, aber er trifft ihn schon echt hart.
Er trifft ihn ganz
und dann
klar,
noch so
er
zu
spielt kein bisschen Ball und genau, dann so zu tun, als ob das ja nicht mal ein Foul gewesen wäre, wo du dachtest so, also bitte.
Ist jetzt für alle, die das nicht gesehen haben, schwierig, aber das erste Foul war wirklich, klar, den Gegenzug der Spanier unterbrochen, beim zweiten an der Mittellinie, so viel Impulskontrolle musst du haben, du guckst einmal hoch, 90. plus 1, okay, wir retten uns rein. Lass ihn vorbeilaufen. Das war total, also wirklich absolut unnötig.
Und er klatscht ja dann nachher noch dem Schiedsrichter, als er die Gelb-Rote kriegt. Also da hättest du ihm ja.
Ich glaube, das war bei der Gelben, oder?
Nee, das.
Ich bin der Meinung, dass er bei der Gelben geklatscht hat und dann hat Tom Bartels in der ARD, ZDF, Oliver Schmidt im ZDF gesagt, das sollte er vielleicht unterlassen mit dem Klatschen. Er hat jetzt ja schon Gelb bekommen.
Ach,
kann sein, dass er so nach der Gelb-Rot,
nee, kann auch sein,
dass
er
nach der Gelb-Rot nochmal gemacht hat.
Ja.
Fair enough, das war mehr als verdient und ja, bei Paris brauchen wir gar nicht reden. Ich habe jetzt die Szene nochmal gesehen, wie es losging. Ich glaube, es gab irgendwie.
Rodri ist losgegangen zur Fankurve irgendwie, um sich feiern zu lassen und dann kam einer von den.
Montiel oder so,
nee,
glaube ich.
Molina, glaube ich, kam.
Oder Molina. Einer der Verteidiger und hat ihm so richtig auf die Brust gekloppt, so völlig. Ich dachte erst, das sieht in der allerersten Sekunde aus, als würde er ihm quasi so ein bisschen tätscheln wollen, aber das ist schon ein Schlag auf die Brust und dann dreht sich der Rodri um und der Rodri hat sich dann später nochmal unterhalten mit einem der erfahreneren Argentinier, so ein bisschen auf ruhigerem Niveau, die beide zusammen bei Manchester City gespielt haben. Otamendi war es, genau. Und die beiden haben sich dann, wie soll ich mal sagen, schon irgendwie hitzig, aber friedlich bestimmt nochmal unterhalten über das ein oder andere, was passiert ist.
Ja, aber da hat wohl Otamendi auch sowas gesagt mit von wegen, ja, ihr habt ja schon die ganze Woche rumgeheult, du und Laporte und von wegen, wo ich mir dachte, ja, aber auch zu Recht. Und
zu Recht.
Ich meine, bis dahin fand ich die Argentinier zwar am Rande des, was man darf, natürlich auch ein bisschen drüber. Man konnte sich auch schon von Anfang an fragen, ob sie vielleicht weniger gelbe Karten verhältnismäßig bekommen haben als andere Mannschaften. Es fing ja auch im ersten Spiel gegen Algerien an, ob man, ne, Messi rote Karte haben wir schon diskutiert. Aber
haben wir beide zusammen gesehen.
In diesem Finale fand ich es schon sehr krass, wie wenig Karten an die Argentinier gerade in der ersten und zweiten Hälfte der regulären Spielzeit gegangen sind. Da hätte ich mir mehr gewünscht und dann halt auch noch, also so eine Szene nach Schlusspfiff, das sind ja dann schlechte Verlierer, weil wenn du in 115 Minuten keinen Torschuss, keinen einzigen Torschuss auf das gegnerische Tor hinkriegst, dann darfst du doch gar nicht darüber nachdenken, dass Spanien jetzt unverdient Weltmeister geworden ist.
Nein, es gab so einen schönen Zusammenschnitt der Kollegen, glaube ich, von der Sportschau auf den sozialen Kanälen irgendwie. Der schönste Torschuss, der beste Torschuss, der schlechteste Torschuss, der am weitesten am Tor vorbei und so weiter. Es war immer dieser eine Schuss, weiß nicht, wer Simeone oder wer das war, dann im 16er, der dann so übers Tor geht. Also es gab halt fairerweise auch nur diesen einzigen. Aber wir können machen, es war, oder wir können da drunter schreiben, und können wir, sind wir uns wahrscheinlich einig, ein, schon irgendwie ein unwürdiges Finale leider für ein Turnier, das auf vielen Ebenen viel geboten hat, aber oh, der Fußballstand bei diesen 120 plus Halbzeitshow plus Terz davor, boah, nicht so richtig im Vordergrund. Ich verstehe das total. Es ist ein Finale. Es ist klar, dass da alle ein bisschen vorsichtiger.
Ja, und der Rasen war auch noch wirklich schlecht. Also man konnte sehen, wie der Ball hoppelt.
Ja, sofern man von Vorsicht bei den Argentiniern sprechen kann. Das war totales Abwarten und die Spanier haben halt spanischen Fußball gespielt. Das war schon alles okay und verständlich und trotzdem war es einfach kein verglichen mit Katar 22. Da ging ja die Post ab. Aber das gab es ja dann schon einen Tag vorher.
Das gab es schon
einen Tag vorher. Franzosen.
Aber nur noch mal abschließend zum Finale. Ich glaube, es ist auch als nicht nur von der Spielweise dann vielleicht als eines der unfairsten Finals, sondern auch das, was bei der Siegerehrung passiert ist. Also, dass man als so, sagen wir mal, sportlich gesehen verdienter Vize-Weltmeister den Weltmeister nicht würdigt, sondern ihn auch noch dem Rücken zukehrt, ist schon krass. Also, wenn die jetzt, weiß nicht, im Elfmeterschießen verloren hätten oder durch zwei Handelfmeter, die das Schiedsrichterteam gibt, nach VAR-Entscheid oder ähnlichem, dann hätte ich eventuell noch so ein bisschen mitfühlende Emotionen. Aber bei einer, finde ich, sportlich schon sehr klaren Angelegenheit, klar, es gab zum Schluss hin nochmal eine Chance, dass Argentinien doch noch ein Tor schießt. Auch gerade
ja,
wieder angesprochen,
dass
Simeone
vor Schluss.
Genau, das einzige Mal so richtig eine Chance hat, das darf einfach im Fußball nicht passieren. Meiner Meinung nach, wir haben schon häufiger in unseren 100 Folgen über Fair Play gesprochen und über Respekt. Und das ist respektlos und das soll im Sport einfach nicht passieren. Und daran nehmen sich wieder, leider Gottes, Menschen ein Beispiel. Und das ist ein schlechtes Beispiel.
Chris Kramer ist, glaube ich, auch im ZDF dann nochmal gesagt, bitte, liebe Kinder und Jugendliche, nehmt euch nicht an den Argentiniern Beispiel, nicht wie sie es nach dem Spiel machen. Da hat er sogar noch Verständnis gezeigt, was ich nicht verstehe, weil dafür habe ich gar kein Verständnis, weil das hat dann gar nichts mehr mit Sport zu tun. Hart an der und über der Grenze Fußball spielen, finde ich im Verhältnis sogar noch, weil es
ist
mit dem Spiel zu tun hat.
Vertretbar, ja. Aber das.
Aber Chris Kramer war der anderen Meinung, hat gesagt, aus der Emotion heraus kann eher hinten raus was passieren. 90 bis 120 Minuten nur auf die Knochen ist nicht mehr akzeptabel. Das kann man so oder so sehen. Ich sehe es anders. Fakt ist, klar, es ist kein Vorbild. Und so sehr die Deutschen, ja auch die Spanier, auch wegen der EM24 und so vielleicht nicht ganz oben auf der Sympathieskala haben, da haben alle sich drauf geeinigt, schon vor dem Finale. Ich habe sehr, sehr viele Menschen aus meinem Umfeld gesprochen. Ich wollte, dass die Spanier es machen, musste aber trotzdem für die Argentinier halten, einfach weil Kollegen, die hinter mir im Tippspiel waren, mich durch den Weltmeistertipp, ihren Weltmeistertipp Spanien noch überholen konnten. Und das wollte ich natürlich verhindern.
Ja,
musste ich so ein bisschen. Ja, musste ich für die Argentinier sein. Aber ich sag mal, von 100 Leuten, die ich gefragt habe, waren 101 für Spanien in diesem Finale. Und das hatte mit der Spielweise zu tun. Und trotz dessen, dass es sehr viel Sympathien wiederum für Lionel Messi gab und man ihm das vielleicht nochmal gegönnt hätte. Aber das Allerunfairste, was ja passiert ist, ist ja eigentlich, dass jemand mit auf dem Siegerfoto
hingehört hat. Und vor allem wurde er noch von Gianni Infantino. Also da muss ich ja mal sagen, fast Credits. Gianni Infantino sagt noch zu Trump, du musst jetzt hier weg. Und Gianni geht eigentlich aus dem Bild und der olle Trump bleibt einfach noch länger stehen. Also zumindest
aber
ein bisschen.
Hast du es dir genau angeguckt? Es war auch ein bisschen, es war so ein bisschen mit Halbgas. Also wenn das wirklich, also wenn Gianni Infantino wirklich...
Dann hätte er ihn runtergezogen, aber das wollte er dann auch nicht.
Es gibt ein Foto, wo er an der, also von dem Betrachter aus gesehen rechts, aber an der linken Schulter von Trump steht, ihn so tätschelt, so unter den Arm greift, um zu sagen, komm mal rüber, aber lacht ihn dabei an.
Ja.
So nach dem Motto, haha, jetzt stehe ich ja auch sogar noch hier.
Ja.
Und dann als der Rodri den Pokal hochhebt, steht Trump da und klatscht noch einmal. Es hätte wirklich Stromberg sein können, aka Stromberg hätte es nicht besser hinbekommen.
Oh Mann, ey.
Dass er wirklich, also Rodri und dann klatscht er so und was. Kein Mensch klatscht, niemand.
Ja, aber in dem Moment, glaube ich, hätte ich als, also gut, da sind wir wieder bei Emotionen. Ich habe es irgendwie erwartet, dass sowas kommt, als die beiden da wie Patt und Patterchen vorbeilaufen.
Natürlich, hat er ja auch schon bei der Club-WM letztes Jahr gemacht.
Genau.
Also es ist ja nicht neu.
Und dann hätte ich, glaube ich, als Rodri ihn angeguckt und so lange gewartet mit diesem Pokal in die Höhe, bis er diese Plattform verlassen hätte.
Ja, also Cucurella muss es ja gekannt haben, weil Chelsea ja Club-Weltmeister geworden ist. Das heißt, Cucurella hat diese Szene schon mal gekannt. Und hinter Rodri stand ein spanischer Mitspieler, der hat, als Trump so vorbei ist und Rodri schon dem Trump so zu verstehen gegeben hat, lass mal rüber jetzt bitte, ich würde gerne den Pokal hochstemmen. Und hat einmal seinen Tanz gemacht, dieses so Arme nach vorne, mit so Fäusten nach vorne sich so irgendwie bewegen. So eine Art, der sieht aus wie so eine Säge. Und das hat dann einer der spanischen Spieler halt so nachgemacht und die komplette Reihe lacht sich halt kaputt. Also du kannst es auch nur mit
Humor ertragen.
Humor und so einer Urkomik ertragen. Ich will aber gar nicht viel mehr drüber sprechen, aber das wollte ich noch sagen, wo wir bei Unfairness sind, ja, und bei völlig schrägen Bildern des Finals, das wirklich unwürdig war. Glückwunsch an Spanien, verdienter, also absolut verdienter, würdiger Weltmeister, Punkt aus, nur ein Gegentor. Unai Simon muss ich, also alle, ich habe heute eine Cap an, alle Caps, die ich habe, ziehen. Wir sprachen vor dem Turnier drüber, gibt's diesen Torwart, der so überragend ist? Ja, mit Ball am Fuß muss man da hin und wieder mal einen Abstrich machen, aber er hat schon auch ein, zwei Bälle beim Rauskommen, er hat schon wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Und am Ende nur ein Gegentor zu bekommen, ich finde schon Props. Ich weiß, du guckst gerade ein bisschen kritisch, aber
nee.
In meiner internen Skala ist er eins hochgerutscht.
Also ich habe mich eher für ihn gefreut, weil er schon immer die Veranlagung hatte und auch bei der EM 21 war es, glaube ich, schon hat teilweise zeigen können, was er drauf hat, aber er hat es immer nicht konstant abgerufen. Und wie du schon sagst, er hat immer mal was gehabt beim Herausspielen oder so. Das ist dann vielen aufgefallen, weil einfach ansonsten die spanische Mannschaft so versiert und so technisch ist. Und jetzt beim Finale, dass da mal ein Ball von ihm nicht perfekt kommt, bei dem Rasen. Man hat nämlich auch von anderen Spaniern gesehen, dass da mal ein Ball irgendwo ins Ausgerutscht ist und so, was man sonst nicht gesehen hat. Da gebe ich dann gar nicht so viel drauf. Aber wie du sagst, er hat halt hinter der Kette hoch, mutig den Libero gemacht, so wie wir es zu Manuel Neuer von seinen besten Zeiten kannten.
Oftmals gegen die Franzosen hat man es schon, finde ich, gesehen.
Er hat ein souveränes Turnier gespielt. Klar geht es immer noch besser, aber er war sehr, sehr konstant und auch in allen Ansprüchen, die man an den Torhüter hat. Denn es wurde ja auch, anscheinend stand Emiliano Martinez als anderer Torhüter für die Trophäe bester Torhüter des Turniers zur Wahl. Und da hat man dann auch im Finale gesehen, glaube ich, dass er zu Recht nicht gewählt wurde. Ja, er hat noch ein, zwei Torchancen verhindert, aber er hat auch ein paar gucken lassen, die dann nach vorne weggesprungen sind und wo das alles nicht so schön aussah. Ja.
Ich fand im Halbfinale, muss ich sagen, auf der Linie hat Pickford auch ein überragendes Spiel gemacht. Also an ihm lag sicherlich nicht, dass die Engländer am Ende gegen Argentinien ausgeschieden sind. Aber was ich an der Stelle, bevor wir dann vielleicht zum Spielplatz 3 nochmal kommen und zum Rest, was mich wirklich begeistert ist, ist einfach Luis de la Fuente, der Trainer, der Spanier, der noch nie auf Top-Niveau Trainer war, sondern eher im Jugendbereich, dort aber natürlich dadurch viele Spieler kennt und der bei so einer Personalie wie Unai Simon gesagt hat, nein, Raya hat eine super Saison gespielt bei Arsenal, aber Unai Simon ist meine Nummer 1. Was Kommunikation ausmacht, Shoutout an Julian Nagelsmann auf der Torhüterposition, hat festgehalten an Unai Simon, das wird David Raya nicht gefallen haben. Ich habe auch vorm Turnier gedacht, ist es nochmal ein Zweikampf, aber es gab zumindest über die Landesgrenzen hinweg, wahrscheinlich war das in Spanien anders, aber es hatte nie das Gefühl, dass es darum ging, der Raya muss doch spielen und der ist doch Champions-League-Finalist und. Es kam nie raus, klar, weil es halt auch erfolgreich war.
Und Unai Simon war nachher, als Rodrigo vom Platz gegangen ist, der Rodri, war er Kapitän.
Ja, der hatte natürlich ein hohes Standing und deswegen lässt sich das auch alles erklären. Will nur sagen, vielleicht könnte man als Betrachter von außen, der vielleicht nicht jede Woche jedes Spiel von Unai Simon und jedes Spiel von David Raya sieht, aber der so einen Grundeindruck hat, vielleicht von beiden, hätte man gesagt, das ist so pari-pari, keine Ahnung, vielleicht gibt es da intern Dinge oder auch, wie gesagt, im spanischen Blätterwald gab es da vielleicht Themen, aber bei uns über die Landesgrenzen ging das nicht hinaus. Und an der Stelle einmal kurz, euer Sabal ist natürlich Pokalsieger mit Real Sociedad geworden, lieber Flo. Ich habe nämlich gesagt, der hat ja noch nie irgendwas gewonnen. Gerade erst 2 Monate her, dass Herr euer Sabal, ja, muss ich mich in Staub werfen, dass das stimmt nicht. Er hat tatsächlich vor sehr kurzer Zeit sich zum spanischen Pokalsieger gekrönt mit Matarazzo als Trainer übrigens, den man ja in Deutschland aus Hoffenheim und Stuttgart kennt. Gut, das zum Finale, oder?
Ja, genau, das zum Finale. Jetzt, um dann auch weiter zum Spiel um Platz 3 zu kommen, können wir es ja machen über die besten Spieler und die besten Torschützen des Turniers, denn auch da gab es ja große Diskussionen und auch im Nachgang, warum denn Rodri die Trophäe gewonnen hat. Er hätte doch keinen Torschuss und keine Vorlage und so weiter gemacht. Wie stehst du dazu? Darf er das in einem Sport, der ja doch irgendwie Ergebnissport ist, auch sein?
Ich finde, Rodri muss diese Saison den Ballon d'Or bekommen. Und damit erübrigt sich, glaube ich, wie ich zu der Wahl des Spielers des Turniers stehe, so sehr natürlich 10 Tore. Ich glaube, es gab 3 oder 4 Spieler, die 2-stellig getroffen haben während eines WM-Turniers, also während eines. MAP gehört jetzt zu so einem Kreis.
4 gibt es, glaube ich, vorher einmal 10, 11 und 13 Treffer.
Ja, es gab ja hier den Fontaine von Brasilien, der einmal 13. Da ist er dann nicht mehr ganz hingekommen. Und natürlich hat er das Spiel geprägt.
Und unseren Bomber Müller, der hat auch mal 10 geschafft, meine ich.
Ja, das ist alles absolut nachvollziehbar. Aber Rodri, also erstmal sind die Europameister und ja, Europa und Weltmeister geworden. Sind ja auch die ersten, die jetzt Weltmeister bei den Frauen und bei den Männern parallel gleichzeitig sind.
Oh, ich finde es schön, dass das von dir kommt.
Und also es gibt ganz viele Gründe, weshalb Rodri, du musst dir mal Ballbesitz, Phasen von ihm angucken, Ballkontakte pro Spiel, Passquoten jenseits der 90% und zwar nicht, ich habe mal 17 Bälle hinten rum gespielt, also Querpass Rodri. Nee, Risikobälle und einer der Kommentatoren, ich weiß nicht, ob es Wolf Fuß bei Magenta oder beim ZDF, der Oliver Schmidt war, die magnetische Verbindung zwischen Rodri und dem Ball ist übernatürlich. Sehr schöne Formulierung. Und es ist so, und in der Szene, in der es der Kommentator ist natürlich dann auch stark, sagt, spielt er 3 Pässe durch die Kette, kriegt den Ball wieder, verlagert ihn und dann macht er noch ein kurzes Dribbling. Der weiß ja auch in jedem Moment, was der machen soll. Und ich liebe, habe ich glaube ich hier schon mehrfach gesagt, herausragende Sechser. Sei es Vitinha, sei es Rodri, sei es Toni Kroos früher. Da gibt es für mich keine Diskussion, weil ja, Mbappé war als Teil einer unfassbaren Offensive natürlich herausragend aus dieser starken Offensive und hat 10 Tore geschossen. Aber dank und mit Rodri ist Spanien einen Schritt weitergekommen, nämlich ins Finale und hat da noch gewonnen.
Und dank Rodri haben sie sich auch im Turnier immer gesteigert, finde ich. Und Frankreich hat ja dann gefühlt ein ziemliches Tief gehabt. Aber ja, für mich ist es eigentlich sogar sehr schön, dass Rodri das geworden ist, weil ich das ja auch als Torhüterin kenne, dass sehr oft Spieler als Spieler des Spiels ausgezeichnet werden, die das entscheidende Tor schießen. Und die haben vielleicht eine gute Aktion gehabt und sage ich, ja, in gewisser Weise ist es auch entscheidend. Aber dieses eine Tor hätte nichts gebracht, wenn man vorher 3 andere kassiert hätte, wo dann vielleicht dieser Spieler oder diese Spielerin nicht mitgeholfen haben, weil sie eventuell vorne standen. Und Rodri ist einer, der sowohl an der Defensive als auch an der Offensive unheimlich beteiligt ist. Man merkt, dass er dieses Herzstück des Teams ist. Und von daher finde ich diese Auszeichnung gerechtfertigt und sie sollte auch dann solch einem Spieler zukommen, auch wenn man darüber diskutieren kann, dass es andere gibt. Aber ich finde es schön, dass es möglich ist, auch ohne Tor und ohne Assist bester Spieler des Turniers zu werden.
Du könntest jetzt ja auch weitergehen. Also zum ersten Mal will ich mal sagen, um beim Wortsinn mal wieder zu bleiben, diese WM von Rodri war ausgezeichnet, im doppelten Sinne. Zu Recht die Auszeichnung, die Trophäe dann auch bekommen, weil sie so herausragend war. Und du müsstest jetzt mal gucken, was ja auch der vorletzte Pass zum Tor zum Beispiel, wird jetzt ja eigentlich auch viel stärker gewichtet. Also wird da eine Verlagerung nach außen gespielt? Ist das ein Steilpass, wo dann einer nur noch klatschen lassen muss? Hat Rodri da, ich hab's jetzt nicht parat, 2, 3, 4, 5 Tore eingeleitet? Hat er den initialen Ballgewinn gehabt vor dem Tor? 3, 4, 5 Mal? I don't know. Ja, am Ende ist das für Taktikfüchse und so weiter. Vielleicht für die Nerds, die Statistiken mögen. In den USA ist das ja besonders beliebt. Du weißt es noch viel besser als ich. Am Ende ist es komplett egal. Rodri ist der Dreh- und Angelpunkt in einer, ich habe ja schon gesagt, sehr, sehr guten Mannschaft, wo auf der einen oder anderen Position für mich sogar Weltklasse fehlt. Und weil du aber so viel Weltklasse trotzdem auf dem Platz hast, allein an diesem Spieler sieht man es halt.
Definitiv. Von daher, Rodri, herzlichen Glückwunsch. Tolle Leistung. Und jetzt können wir nochmal einen kurzen Blick auf ein irres Spiel um Bronze. Und wir hatten in der letzten Folge Diskussion, wo du sagtest, so ein Spiel braucht man überhaupt nicht. Bist du immer noch der Meinung?
Ja, jetzt kann man diskutieren. Brauche ich ein Spiel, in dem in der Halbzeit 4-0 steht und am Ende 6-4? der Unterhaltung wegen mehr davon. Es war Spiel Nummer 103. Hat da überhaupt noch wer Bock, sich das anzugucken? Ich weiß, ich kenne die Einschaltquote nicht. Es war ja, glaube ich, Magenta TV exklusiv. Das heißt, du müsste man mal rausfinden, wie viel sich das angeguckt hat. Ich persönlich habe dieses Spiel nur in Highlights gesehen. Ja, in den XXL-Highlights von irgendwie 16 Minuten bei dem angesprochenen Telekom-Streaming-Dienst. Aber ich habe das Spiel live nicht gesehen, weil ich gesagt habe, Samstagabend, keine Ahnung, wann war das, 22 Uhr?
Es war 23 Uhr leider. Also ich muss auch sagen, dass ich irgendwann nach dem 2-3-0 dann, ich bin eingepennt. Ich ging nicht mehr. Ofen war aus.
4-0 zur Halbzeit, ehrlich gesagt. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank habe ich das Spiel nicht, also im Sinne von Gott sei Dank habe ich das Spiel nicht gesehen, war ja gähnend langweilig. In Anführungszeichen natürlich cool, dass da 4 Tore fallen. Du weißt, was ich meine. Spannung ist raus. Ja, und dann kannst du natürlich sagen, ich verlinke gerne mal einen Kommentar meines Kollegen Hendrik Buchheister, unserem Fußballchefreporter, der noch da war, der es auch angeguckt hat, wobei ich nicht weiß, ob er im Stadion war, aber der auf jeden Fall beim Finale im Stadion war, der gesagt hat, das ist der Grund, weshalb du dieses Spiel nicht brauchst. Eine Mannschaft, die eine Halbzeit lang nur anwesend ist mit Frankreich in der ersten, die dann nochmal auftritt. Auf der anderen Seite kannst du es genau umdrehen und sagen, das hat gezeigt, warum du dieses Spiel um Platz 3 unbedingt brauchst, weil da spielen wir alle ohne Druck auf. Ich glaube, Jürgen Klopp hat es bei Magenta gesagt, der kommende Bundestrainer. So macht es dann mal Spaß zuzugucken. Mich bestätigt es auch eher darin zu sagen, das ist ein Muster ohne Wert, so sehr das auch Spaß macht.
Also ich finde es krass, wie stark auch durchgewechselt wurde in den Mannschaften. Da hatten wir ja auch dieses Thema vorher. Da könnte man halt bezweifeln, dass sie dieses Spiel noch gewinnen wollten irgendwie. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, da haben sie vielleicht das Richtige gemacht, weil sie mal frische Kräfte brachten, was sie vielleicht in den anderen Spielen nicht gemacht haben, hin und her. Aber es ist halt ein Spiel gewesen mit 10 Toren, mit einem hohen Unterhaltungswert. Und was mein großes Problem war, weswegen ich dann ausgemacht habe und mich hinterher auch geärgert habe, ich saß um 21 Uhr am Fernseher und wollte das Spiel gucken. Da sind wir wieder bei den Anschlusszeiten, die ja wechselhaft waren, ohne Ende.
Miami müsste aber doch auch 6 Stunden sein, oder? Das
ja,
heißt,
waren
das
6
Spiel
Stunden.
Ging
ja,
um
ja.
17 Uhr los, Ortszeit.
Das um ist 17
ja
Uhr.
Okay.
Ja, ist an sich eigentlich okay, aber trotzdem saß ich da und dachte, warum geht denn das Spiel nicht los? Gucke und denke, oh, der Stream startet erst, ja, ein bisschen später.
Aber weißt du, was mich gestört hat an, jetzt muss ich noch einmal Lokalpatriotismus, was mich gestört hat an diesem Spielplatz 3? Es hat jetzt um 2 Tore nochmal, das einzige Positive, was an der deutschen WM blieb, mit 7-1 war das ja das torreichste Spiel bis dahin.
Bis dahin, jetzt ist es dahin.
Jetzt ist es dahin und jetzt by far um 2 Tore nochmal, durch die 2 Tore in der Nachspielzeit, 6-5-3 hat man gesagt, okay, zumindest pari pari. Aber Deutschland hat mehr als Spanien Ballbesitz gehabt. Platz 1 aller Turnierteilnehmer hat Deutschland, ich glaube 65% oder 64% und die Spanier 63%. Zum ersten Mal seit der, glaube ich, WM 2010 oder EM 2012, dass Spanien nicht die Mannschaft im Turnier war, die den meisten Ballbesitz hatte.
Also ich glaube, wenn Spanien gegen Curaçao, Paraguay und Ecuador gespielt hätte, dann hätten sie es...
Sie haben schon mal gegen Kap Verde gespielt, ne?
Ja, aber egal. Ein Spiel von 8, ne? Die hatten ja danach zumindest nochmal ein paar andere Spiele.
Ich will auch ja nur ein paar Spiele nochmal rein.
Ja, ist ja richtig. Ob es jetzt dann nachher 64,3 oder 63,9 sind oder so, wer weiß, wer da wieder gerundet hat und wer falsch getrackt hat, dann da sind es so geringe Werte, die dann nachher aufkommen pro Spiel. Man muss ja auch noch den Fehler pro Spiel einrechnen.
Ich wollte nur zur Ehrenrettung sagen, dass die Deutschen nicht nur kritisiert werden am Ende, weil sie nicht mal mehr das torreichste Spiel hatten. Nein, also das ist nur ein kleiner Sidekick.
So, abschließende Frage nach dieser ganzen Weltmeisterschaft. Oder nein, warte, noch 2 Fragen.
Okay, 2 schnelle Fragen.
Die erste Frage ist, findest du, dass es langweilig wird, dass Spanien mittlerweile alles gewinnt? Bei den Frauen und bei den Männern, denn auch die Jugendnationalmannschaften sind da echt krass.
Also,
Stichwort Bayern München in Deutschland.
Ja, was ist das langweilig? Also Erfolg.
Spielen ja schön Fußball.
Erfolg lässt sich, ja, also selbst wenn Argentinien mit ihrer Spielweise, also sie stehen immerhin für was? Also die Argentinier jetzt gesprochen, die wissen, wie sie Spiele gewinnen. Und Spanien steht halt für was und das macht auch noch Spaß beim Zugucken, weil sie, klar, sie schießen jetzt nicht jedes Spiel 5 Tore, aber gegen Kap Verde hätten es 5 sein müssen eigentlich oder 4. So, also dann hätten sie wiederum, ne, sind natürlich keine Spiele, wo dann keine 10 Tore fallen, aber weil sie auch hinten einfach gut stehen, weil sie eben junge Spieler haben.
Mittlerweile.
Mittlerweile, weil sie einen Trainer haben, der eben viele Spieler schon durchgebracht hat, der viele Spieler seit 6, 7, 8, 9 Jahren kennt, der sie seit frühen Jugendnationalmannschaften kennt. Und deswegen finde ich, das ist das falsche Parameter. Das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist am Ende jeder doof, so wie ich, der am Ende beim Tippspiel nicht auf Spanien setzt, weil du da damit rechnen kannst, dass du bei den Frauen, bei den Männern, in den Jugendnationalmannschaften, gut, U21 war jetzt Deutschland gegen England das Finale zuletzt, deswegen da haben sie es ja zumindest mal nicht gezogen.
Ja, mal eine Ausnahme, aber ansonsten bei den U19 Frauen, Männern, U17 Frauen, Männer, wie auch immer, das ist, aber man muss ja da einfach sagen, gute Ausbildung zahlt sich dann aus und man sieht es
kein
an Spanien und tippitoppi. So, und das Letzte ist, ich muss sagen, dass ich diese 104 Spiele, die du auch schon angesprochen hast, mega krass fand, dass es so viele Dinge gibt, die man sich gar nicht merken kann, dass es auch so viele Sachen passieren, dass man gar nicht mehr weiß, was man herausheben soll. Und ich es einen Wahnsinn finden würde, auch wenn viele tolle Spiele dabei waren und man auch so viele Momente aufzählen kann, die halt passiert sind, wenn es noch auf 64 Mannschaften hochgehen würde. Weil ich habe auch, also ich habe ja wirklich viele Spiele, also 10 Spiele live im Stadion gesehen und ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich nicht bis zum Schluss in diesem Turnier drin gesteckt habe und ich hätte auch nicht eine Elf des Turniers mit gutem Gewissen aufstellen können bei 1248, glaube ich, teilnehmenden Spielern.
Ja, nee, das würde ich, also dem ersten Teil stimme ich zu. Ich habe auch sehr wenig von diesem Turnier einfach gesehen, also prozentual. Also ich habe 7 oder 8 Spiele im Stadion gesehen, 4 deutsche und ich glaube 3 oder 4 nicht deutsche Spiele. Ich habe maximal diese Anzahl an Spielen über 90 Minuten dann nochmal gesehen. Also ich habe vielleicht von den 104 Spielen habe ich vielleicht 15% gesehen, so 16.
Okay, da bin ich deutlich höher, aber.
Ja, klar, aber einfach so während der deutschen Spiele. Vorrunde habe ich super viel deutsche Nationalmannschaft, war dann auf Terminen und unterwegs oder saß im Flieger oder. Also ich sage, dass ich zwischen 15% und 20% der Spiele gesehen habe. Klar, Highlights viel, viel mehr, aber live über 90 Minuten. Wie gesagt, 1 von 2 Halbfinals habe ich gesehen. Ich habe Spanien, Frankreich so zur Hälfte, weil ich irgendwie Training hatte. Selber dann das ganze Argentinien, England. Spielplatz 3 nicht. Finale habe ich dann natürlich wieder über 120 Minuten gesehen. Da habe ich dann natürlich dann am Ende und die Viertelfinals habe ich auch alle zumindest in Teilen gesehen oder dann in den Highlights. Aber ja, ich sag mal so 20% maximal. Und trotzdem bin ich dafür, aus einem einzigen Grund, der jetzt auch ja mehr oder weniger durchgekaut wurde, ich will diese komischen dritten Plätze nicht. Ich raff's nicht. E und J und L könnte gegen Forget It. Bitte auch EM mit 32 Mannschaften, nicht mehr 24. Bitte so schnell wie möglich. Weil die 8 tun wirklich nicht mehr weh. Auch in Europa nicht. Wenn sowas wie, keine Ahnung, Georgien oder sowas, kann gerne mitspielen.
Sowas, jetzt musst du aufpassen, wie du Sachen formulierst.
Ja, also auch Mannschaften, die vermeintlich, also 8 in Europa dazu ist ja auch schon ein Brett. Und
ja, ja.
Dann gerne auch Mannschaften, die relativ weit weg womöglich sind von der EM bisher gewesen. Also so meinte ich, also solche Nationen.
Ja, ja, ich weiß schon, wie du es gemeint hast. Ich wollte nur sensibilisieren für Formulierung.
Das passt schon. Da stehe ich drüber. Es geht mir wirklich einfach darum, um Mannschaften, die wirklich weit weg von Turnierteilnahmen waren. Und das ist der einzige Grund.
Ja.
Bitte EM mit 32.
Also bist du für
WM
64 Mannschaften
ja,
damit?
Aus einem einzigen Grund. Kap Verde und Curaçao und DR Kongo haben das Turnier nicht schlechter gemacht. Also,
das haben sie definitiv nicht. Aber wegen dieses einfacheren Rhythmuses und dass man halt auch überhaupt mit der Anzahl der Spiele klarkommt, dass man halt bei einem Turnier sagt, boah, das ist das Spiel, was mich am meisten begeistert hat, weil das könnte ich jetzt gar nicht bei den 104, würde ich lieber zu 32 zurück.
Es war auf jeden Fall nicht das Finale.
Ohne jetzt böse sein zu wollen mit Kap Verde, Curaçao, Haiti und Kongo, sondern die waren auch
ja
cool, aber ich würde mir auch wünschen, dass sie in diesen 32 sich dann qualifizieren.
Ist natürlich unrealistisch, deswegen, das
ja
ist nur mal. Deswegen sage ich, das Finale war es auf jeden Fall nicht, was man sich gemerkt hat. Und jetzt haben wir trotz 100 Folgen, versuchen wir ein bisschen im Rahmen zu bleiben.
Ja, den haben wir schon lange gesprengt.
Ja, weil jetzt haben wir die längste Folge, wobei wir hatten auch Interviewfolgen, die, glaube ich, auch in die Richtung gingen, die
ja
dann so zweimal etwas länger waren. Aber deswegen, wir haben noch was auszuwerten am Ende, ne?
Ich muss dir auch gratulieren, denn du bist auch der Weltmeister-Tippkönig, zumindest in unseren Hot-Takes, mit 2-0 am Ende.
Danke, Almut, das ist Wahnsinn. Immer ein Eintippspiel, dass ich gewonnen habe. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was wir am
Ende. Du hast gesagt, Kane wird Torschützenkönig und Messi gewinnt sein, gewinnt nochmal die WM.
Eieiei, das ging ja mächtig daneben.
Hat beides nicht geklappt und ich hatte gesagt, dass beide letzten Spiele ins Elfmeterschießen gehen. Also bei Frankreich war das und England war wenigstens das Ergebnis so, als ob man Elfmeterschießen hatte.
Stimmt, 6-4.
Genau, mein Vater hat nämlich auch da gesagt, oh, war Elfmeterschießen? Sag ich, nee, war es nicht.
Irgendwer hat, glaube ich, geschrieben bei Social Media, 6:4 VE, also vor Elfmeterschießen. Das fand ich sehr lustig, statt NE.
Ja, und das Spanien-Argentinien hätte ja sogar passieren können. Und ich habe gesagt, Rodri schießt endlich seine Bude, hat er dann nicht gemacht, ist trotzdem bester Spieler des Turniers. Und Rashford war nah dran, hat aber auch keine Bude gemacht. Von daher,
da war sehr viel.
0-0.
Okay, 2-0, ja. Das nehmen wir mit in die Sommerpause. Jetzt gibt's keine Hot Takes, weil was sollen wir wetten?
Aber ich kann noch eine Ankündigung machen, bevor wir in die Sommerpause gehen. Die
Bitte.
Menschen, die mich dann ganz doll vermissen, denn es gibt von
so
meiner Heimatzeitung, genau, der Ilbe Jezel Zeitung, gibt es organisiert einen Talk auch in Richtung...
Eine sehr gute Zeitung.
Richtig. Im Nachgang jetzt auch noch der Weltmeisterschaft, wo man mir natürlich auch Fragen stellen kann, wo es aber auch ein moderiertes Interview ist, um manche Kuriositäten, ich meine, die den Podcast verfolgen, haben natürlich auch schon ein paar Sachen gehört, aber es gibt noch vieles, vieles mehr, was man besprechen kann. Am 1. August im Gildehaus in Lüchow, Karten sind noch zu erwerben und der Erlös geht einem wohltätigen Zweck zu, nämlich natürlich dem Waldkindergarten, wo ich ehrenamtliche Geschäftsführerin bin in Gatow. Von daher, kommt gerne vorbei, wer Lust hat. Ja, ist ja auch Teil des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, deswegen darf ich das nochmal einschieben.
Ja, auch Waldkindergarten, immer guter Zweck ist super. Und ja, ich wurde auch schon übrigens das nochmal auch angesprochen auf die ein oder andere Anekdote. Also zum Beispiel, dass ich 16 Stunden nach Toronto gebraucht habe, habe ich ja, glaube ich, hier im Podcast einmal verraten, wegen verschiedener Probleme mit der Airline.
Ja.
Dementsprechend haben wir uns jetzt die Pause verdient und wir verlängern es jetzt auch nicht. Wir sagen... Wir sind zurück und das können wir jetzt schon wiederum versprechen. Eigentlich fast genau einen Monat. Ich glaube, es ist am Ende der 20. August. Das ist der Donnerstag, an dem wir wiederkommen.
Soweit bin ich noch nicht im Kalender. Ich habe keine Ahnung.
Und dann sehen wir uns dann wieder, machen jetzt drei komplette Wochen Pause, sind also in 4 Wochen, wenn ihr uns wiederhören wollt, wieder da. Wie gesagt, mit der einen oder anderen Veränderung, vielleicht schon dann, vielleicht auch erst 1-2 Wochen später, aber auf jeden Fall werdet ihr ab Folge 101 ein bisschen was merken, glaube ich.
Meine Güte. Na, wir werden mal sehen. Also, du machst ja schon Ankündigung. Das ist ja nicht so Hot Take, den Roman vielleicht dann gewinnt oder nicht. Du sagst, es steht zur 101. Folge. Ich sag, vielleicht dauert es noch ein bisschen länger. Gucken wir mal, wie wir in die neue Saison reinstarten. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht,
ja,
das komplette Jahr mit dir durchzuziehen. Ich hoffe, euch allen auch. Und wenn ihr mal wieder Anregungen und Ideen habt, gerne per Kommentar schicken.
Ja. Und wir bemühen uns um Antworten auf allen Kanälen. Ich mache mir jetzt einen Sekt auf.
Der Roman bemüht sich.
Ja, ich mache mir jetzt einen Sekt auf und dann geht's ab in die Sommerpause.
So hört sich das gut an. Also, euch einen schönen Sommer, einen doch vielleicht ein bisschen fußballfreien Sommer. Genießt die Finals am Wochenende in Hannover und wir hören uns bald wieder, Roman. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Go, 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 go.